Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Heute wird es vergleichsweise leise bei uns, denn musikalisch nehmen wir euch mit auf zwei sehr unterschiedliche Reisen. Einmal ins introspektive Klaviertrio-Jazz mit dem Song Art Shay Trio und dem Album All Day Long. Und dann in die verwinkelte Welt des Italieners Giacomo Baldelli mit Dark Into Light. Und um was ganz Ähnliches geht es dann auch in unserem philosophischen Thema, nämlich um die Bedeutung kleiner Dinge. Und weil kleine Dinge ja auch mal mit Genuss zu tun haben können, verkosten wir heute etwas, das weiterhin sehr wunderbar zu diesem, zumindest in meinen Gefilden, noch sehr heißen Sommer passt, nämlich dem Bio-Alkoholfrei von Neumarkter Lamsbräu, was ihr hört, wenn ihr uns im Internet hört. Und damit übergebe ich direkt an Thorsten.
Ja, vielen lieben Dank. Und der beginnt auch umgehend mit Song A Shay und dem gleichnamigen Trio und dem Album All Day Long. Es handelt sich hierbei um ein Trio rund um die südkoreanische Pianistin und Komponistin Song A Shay, die aber mittlerweile in Valencia lebt, also in España. Hier in Europa. Sie hat zunächst klassisches Klavier studiert und später ist sie dann zum Jazz gekommen. Ihr Studium führte sie unter anderem ans Berklee College of Music in Boston, also das, wo fast alle JazzmusikerInnen dieser Welt waren, und dann anschließend auch zur gleichnamigen Universität in Valencia. Die gibt es da nämlich auch. Und neben Song A Shay besteht das Trio aus Manios Stratis aus Zypern, der spielt den Kontrabass, und Joshua Wheatley aus England, der spielt das Schlagzeug. Sie selber spielt Piano und auch ein bisschen Orgel. Interessant ist, dass Shay die drei Musiker ausdrücklich nicht als Pianistin, als Begleitgruppe versteht, also um sie herum sozusagen, dass die da so ein bisschen dazu irgendwelche Sachen machen und sie spielt dann die Hauptrolle, sondern das Trio soll vielmehr eine gemeinsame musikalische Stimme entwickeln, also so eine gemeinsame Komposition improvisieren, wenn man so möchte. Eine musikalische Idee entsteht dann zunächst einmal improvisierend am Klavier, Melodie, Harmonie und Rhythmus entwickeln sie sich dann gemeinsam. Und erst daraus wird dann die eigentliche Komposition, also das eigentliche Stück. Es handelt sich bereits um das dritte, in diesem Fall letzte Album aus einer Reihe, die mit dem Album In the Beginning aus dem Jahr 2024 begann. Haha. Dann kam Calling in the Wilderness 2025 und schließlich kommt dieses Album All Day Long im Juli 2026 in die Läden und wurde veröffentlicht und damit schließt sich dann auch diese Trilogie. Produziert wurde es von der Künstlerin selber in den Live-Recording-Studios in schon erwähntem Valencia. Ja, wir sind wieder im Jazz. Ich bin ja in einen Topf voller Jazz gefallen, wie man sicher merkt. Und auch diesmal wieder, Jazz hier, Jazz da, überall halt Jazz. Es wird gejazzt.
Sehr schön. Hier wird durchaus gejazzt. Und es wird ja jetzt von der Besetzung her auch ziemlich klassisch gejazzt, ne? Klavier, Kontrabass, Schlagzeug. Absolut. Aber das ist überhaupt nicht, es ist überhaupt nicht langweilig. Es ist nicht irgendwie besonders voraussehbar, auch wenn der Sound natürlich sehr klassisch jazzig ist. Und er bewegt sich so zwischen einer sehr europäischen Tradition, das hört man schon, es ist zwischendurch recht verspielt. Aber gleichzeitig hat es auch so eine besondere Klangsprache, die sehr ruhig ist, fand ich. Die so zwischen einem sehr melodischen Ton und einer gleichzeitig sehr, sehr entspannten Grundstimmung hin und her meandert. Und ich fand, der Albumtitel, ich weiß gar nicht, ob das so gedacht war, aber der Albumtitel All Day Long ist auch irgendwie eine gute Beschreibung der Stimmung für diesen größten Teil des Albums. Das ist so ein bisschen wie am Ende eines langen Tages, ne, wo man irgendwie unterschiedliche Stimmungen und Dinge, die passiert sind, reflektiert, wenn man abends wieder zur Ruhe kommt. So habe ich mich jedenfalls oft dabei gefühlt. Es ist, war spannend. Auffällig fand ich auch die Reife irgendwie der Komposition. Da passiert so viel und gleichzeitig, das hast du ja schon angesprochen, hat das Trio einfach viel Raum für Interaktion untereinander, auch für Improvisation. Und der Bassist und der Schlagzeuger fallen halt wirklich auch als Mitgestalter auf. Ne? Also das haben sie sich nicht nur vorgenommen, ich finde, das haben sie auch wirklich geliefert. Das kann auch nicht jede Jazz-Kombo von sich behaupten, dass da drei Menschen auf Augenhöhe wirklich zusammen musizieren und das gefällt mir natürlich besonders gut, auch als Freundin des Kontrabass, dass der mal nicht nur ein bisschen mitbegleitet, sondern dass der auch durchaus was zu tun hat und mitgestaltet. Wie man sich denken kann, bei all der Ruhe, was man nicht bekommt, sind jetzt irgendwelche großen dramatischen Ausbrüche und emotionalen Dinge. Man kriegt auch nicht große Wettbewerbe in technischem Rumgedudel. Braucht man auch gar nicht. Denn wenn man sich hier drauf einlässt, dann wird man mit einer sehr atmosphärisch dichten und einer, ich fand immer wieder, wahnsinnig entspannenden Hörerfahrung belohnt. Und ich finde, das macht es auch für diese Sendung so ein bisschen passend. Das passt wirklich gut zu unserer Bedeutung kleiner Dinge. Weil das ist so ein Album, wo ich denke, das ist nicht spektakulär, aber das kann so eine große Bedeutung annehmen in deinem Tag, weil es einfach alles ein bisschen schöner macht. Einfach guter Jazz. Und das hat erstmal, hat mich diese Woche begeistert.
Ja, das freut mich. Ja, du hast recht. Also das ist alles sehr entspannt. Ne? Mhm. Also das ist für Jazz-Verhältnisse schon fast laid back.
Ja.
Was man sofort hört, ist, und da hast du natürlich recht, dass hier Klassik und Jazz miteinander verwoben werden. Die Klassik spielt hier tatsächlich eine entscheidende Rolle. Sie kommt immer wieder stark zum Vorschein, ob es nun ja mit entsprechenden Akkordfolgen oder Harmoniefolgen ist. Also immer wieder genreübergreifend. Das ist ja das, was wir in dieser Sendung auch mögen. Also wir hören diese lyrische Melodik, Zurückhaltung gegenüber anderen Musikern, haben wir gerade schon gesagt. Und wir hören eine große Aufmerksamkeit für Zwischenräume, für Zuhören, für Reagieren und gegenseitiges Platzlassen. Das sind wesentliche Bestandteile des Konzepts dieses Albums und wahrscheinlich auch des Trios insgesamt. Improvisation ist also hier nicht das Gegenteil von Komposition, sondern eben Teil des Entstehungsprozesses, haben wir im Entree auch schon gehört. Und auch die fertigen Stücke sollen etwas von diesem ursprünglichen, naja, von dieser ursprünglichen Offenheit behalten. Diese ursprüngliche Offenheit soll also erhalten bleiben. Das erklärt vielleicht auch, warum die Musik wieder mal eher erzählt, als demonstriert, wie toll alle spielen können. Also du hast ja auch gerade schon gesagt, hier geht es nicht um das Können des Könnenwillens, sondern wichtig ist eben, wie sich eine musikalische Idee entwickelt. Es geht auf diesem Album um Atmosphäre, um Struktur, um innere Bewegung und um Stille und um Geduld und um Spannung und um Auflösung. Und die Musik wechselt eben zwischen sehr sparsamen, ja, kontemplativen Passagen und Passagen mit etwas mehr Bewegung. Man könnte fast schon von Groove sprechen.
Ja,
ja also aber alles so im homöopathischen Dosen, ne? Also bloß nicht zu viel. Das soll ja schön gelassen bleiben alles. Es ist auf jeden Fall ein Album für Freunde des gediegenen Jazz. Das kann man sagen, die eher so die unaufgeregten Dinge im Leben zu schätzen wissen. Und es ist für die, die tolle und wunderschöne Melodien mögen, die auch immer etwas auf der melancholischen Seite sind, diese Melodien, die auch sehr getragen daherkommen. Und davon gibt es auf diesem Album wirklich eine ganze Schippe. Produktion ist okay, könnte meiner Meinung nach ein bisschen luftiger sein, hat ein bisschen wenig Raum. Da wurde auch wieder ein bisschen mit dem Kompressor rumhantiert. Das gefällt mir ja immer nicht und schon gar nicht beim Jazz oder in der Klassik. Da noch weniger als sowieso schon. Ich habe schon bessere Jazz-Produktionen gehört, aber ist okay. Es ist auf jeden Fall ein Album, was einen nicht zurücklässt. Das muss man sich nicht erarbeiten. Das nimmt einen schon an die Hand. Also da Leute, die so mit Bebop Schwierigkeiten haben, die können hier reinhören. Das ist gar kein Problem. Also das ist wirklich schöner Jazz, der niemanden zurücklässt, der alle mitnehmen will und dabei trotzdem nicht ohne Anspruch ist. Es ist kein Easy Listening, keine Sorge. Aber es ist halt auch nicht, was wir noch im nächsten Album vielleicht haben werden, ein Album, was wirklich erstmal ja, sich erarbeitet werden muss. Das ist hier gar nicht mal so. Kann man machen, muss man aber nicht. Ist eigentlich auch mal ganz schön. Also mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Nun, dieses Album ist, wie schon erwähnt, im Jahre 2026 erschienen und deswegen wollen und dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala steht, läuft und rennt.
Das läuft. Das läuft. Schönes Album. Wunderbar. Kein Album des Jahres, aber gut gemacht.
Ja. Schließe ich mich unumwunden an. Auch für mich läuft dieses Album. Wirklich schönes Jazz-Album. Kein Album, was für mich, genau wie bei dir, irgendwie eine Rolle bei den Alben des Jahres spielen wird, aber dennoch ein wirklich, wirklich gutes Jazz-Album. Und das heißt, wir haben gehört vom Song AJ Trio All Day Long und es gab ein Läuft von Jenny und ein Läuft von mir.
Unser zweites Album heute stammt von einem Musiker, der auch international einen ziemlich guten Ruf genießt, und zwar Giacomo Baldelli. Bardelli ist italienischer Gitarrist und Autor, der aktuell in New York lebt und arbeitet. Und er gilt immer als Musiker, der sich so bewusst zwischen den Welten bewegt. Bewegt sich aber vor allem in der modernen Welt. Nämlich, er beschäftigt sich mit der Interpretation von Werken des 20. Jahrhunderts und der aktiven Erweiterung dieser Werke für klassische und elektrische Gitarre im 21. Jahrhundert und oft, wie auch bei unserer heutigen EP, in enger Zusammenarbeit mit lebenden Komponistinnen und Komponisten. Seine Karriere ist dabei auch ziemlich vielseitig. Er hat auf vielen verschiedenen Bühnen und Festivals in Europa und den USA gespielt, unter anderem dem Huddersfield Contemporary Music Festival in England, bei der Biennale Musica in Venedig, wo er auch ein besonderes Projekt vorgestellt hat. Da war wohl eine Verbindung aus E-Gitarre und Videokunst sein zentrales Projekt. Und er spielte unter anderem beim Aperto Festival in Reggio Emilia. Spannende Dinge. Und in dieser Karriere, die noch gar nicht so lang ist, hat er aber schon mehrere Alben veröffentlicht. Sein relativ gefeiertes Debüt von 2010, auf dem befindet sich die erste italienische Einspielung von Fausti Romitellis Schlüsselwerk Trash TV Trance. Das finde ich schon mal schön. Für E-Gitarre auch. Und danach erschien 2018 dann Electric Creatures und 2022 NYC Tracks. Bardelli hat außerdem ein zweites Standbein als Autor und Podcaster. Von 2019 bis 2023 moderierte er den Podcast Chiamo Dopo, für den er beinahe 140 Musikerinnen, Autoren und Schauspielerinnen und andere Kulturschaffende interviewte. Also in gewisser Weise ein Kollege von uns, wenn man so möchte.
So.
Nun ist also im Jahre 2026 Dark Into Light erschienen und dabei handelt es sich halt nicht um klassische Songs, sondern auf dieser EP finden wir 4 Welterseinspielungen für E-Gitarre, 4 Werke, die Bardelli gemeinsam mit noch lebenden Komponistinnen und Komponisten in Auftrag gegeben oder mitentwickelt hat, die auch sehr unterschiedlich sind, zusammen aber trotzdem so einen großen Bogen schlagen, von Dark Into Light, von tiefem Schatten zu einer recht hart erarbeiteten Klarheit. Ja, das muss man sich erarbeiten, oder?
Das muss man sich tatsächlich erarbeiten. Dem ist so. Interessant ist tatsächlich, dass es sich ja dabei auch noch um Auftragskompositionen handelt, die ja bei KomponistInnen in Auftrag gegeben hat, die er einfach mag, die er halt schätzt. Du hast ja gerade schon gesagt, dass das Ganze inspiriert wurde von der Idee, Licht in die Dunkelheit zu bringen und das Licht in der Dunkelheit zu suchen. Ein Thema, was übrigens während der Pandemie wohl entstand. Und wir hören eine E-Gitarre. Oft mit Effekten. Wir hören also experimentelle Klänge. Freeze-Effekte, Feedback, Loops. Ja, um die Grenzen des Instruments halt zu erweitern. Denn wie viele Instrumente hat natürlich auch die E-Gitarre als solches so an sich erstmal so Grenzen. Ne? Man kann bestimmte Dinge mit so einem Instrument immer machen, aber mit Effekten kann man dann nochmal ganz andere Geschichten mit veranstalten. Das Album ist interessanterweise selbst produziert, genau wie das gerade eben. Das haben die beiden gemeinsam. Und zwar, weil das Label dieses Album abgelehnt hat. Das war sei zu experimentell. Und deswegen hat er dieses Album dann am Ende selber produziert.
Spätestens dann war klar, wir müssen es in die Sendung nehmen.
Absolut, absolut. Es ist also ein Album wie für die Sendung gemacht, bei dem es um Texturen geht. Es ist emotional, lebendig, obwohl eher ruhig. Ja, es scheint so, als wenn er nach einem Klang sucht erstmal, der die HörerInnen immer wieder an bestimmten Stellen zurückholt, nur um sie dann wieder was Neues entdecken zu lassen. Also das ist schon ein Album, das ist ein Weg. Das ist eine Strecke, die man zurücklegen muss. Wirklich die Gitarre, die gespielt wird, da steht auch die Melodie wirklich nicht im Vordergrund, sondern es steht wirklich im Vordergrund, Atmosphären zu schaffen, Texturen zu schaffen, Stimmungen zu schaffen. Das ist hier, was im Vordergrund steht. Es gibt noch einen interessanten Fun-Fact. Interessant ist nämlich, dass es hier einen Einfluss von den 80ern gibt, und zwar dahingehend, dass er wohl großer Fan dieser 80er-Kultur ist. Was sich zum Beispiel in der Entscheidung zeigt, dass das Album auch auf Kassette veröffentlicht wurde. Das ist ein ganz bewusster Schritt von ihm, der ihm auch wohl wahnsinnig wichtig ist, weil er auch das Cover dafür selbst designt hat. Allerdings sagt er, er hofft, dass das nie geöffnet wird, also diese Box, wo die Kassette drin ist, denn er hält die Klangqualität der Kassette im Gegensatz zu digitalen Wave-Dateien für unterlegen. Denn, sagt er, Die Geschichte, die er da auf Kassette macht, die ist eher so fürs warme Bauchgefühl. Also er liebt die 80er, aber man soll das bitte nicht auf Kassette hören, sondern lieber die Wave-Dateien, weil die wären ja viel besser. So, es scheint also ein sehr interessanter Mensch zu sein, auf jeden Fall schon mal, weil er arbeitet ansonsten komplett digital, ne? Mhm. Also sehr interessant. Ja, er nutzt die schon erwähnten Effekte, wie eben Freeze und Loops, um den Klang der Gitarre eben dahingehend zu verändern, wie man ihn eben dann verändert haben will, wie er das gerne hätte. Er ist ja eigentlich ein klassisch ausgebildeter Gitarrist, was auf diesem Album jetzt nicht so furchtbar zum Tragen kommt, wenn man ganz ehrlich ist. Also wenn man es nicht wüsste, wäre es auch egal. Und normalerweise verbindet er so klassische Ansätze mit moderner Musik. Auch dieses hier ist hier eher nicht so der Punkt, weil klassische Ansätze haben wir hier eigentlich gar nicht. Was wir hier haben, ist Avantgarde, schlicht und ergreifend. Ja. Es geht hier schlicht und ergreifend um experimentelle Musik und zwar samt und sonders. Es ist ein mutiges, experimentelles Werk, das E-Gitarre in völlig neue, unerwartete Kontexte setzt und einsetzt. Furchtbar zugänglich ist es nicht, das muss man leider sagen, oder zum Glück, wie auch immer. Ne? Die einen mögen sowas, die anderen nicht. Aber es ist auf jeden Fall eines, wenn man es tut, wenn man sich auf diesem Weg macht, dann wird man auf jeden Fall belohnt, wenn man sich auf diese musikalische Reise einlässt. Ich finde sowas großartig. Ich mag sowas ja wahnsinnig gerne. Ich war natürlich von Anfang an begeistert. Kann mir aber vorstellen, dass der ein oder die andere sagt, oh nee, das ist mir dann doch zu viel.
Ja, das war schon ganz schön viel. Ich muss mich da auch erstmal reinhören. Und es ist ja auch von den Ideen her, also das sind ja komplett unterschiedliche Ausgangspunkte, was diese vier Werke von den vier verschiedenen Komponisten ausmacht. Ne? Das eine ist ein Tribut an einen verstorbenen Filmemacher, nämlich an David Lynch, der jetzt auch recht avantgardistisch unterwegs war, sagen wir es mal so.
Twilight-Dings, da war das doch, ne?
Twin Peaks, heißt meinst du?
Ja. Twin Peaks, genau, mhm, ja. Genau, kennt man aber auch nicht wieder, kann ich jetzt schon sagen. Also nee. Schöne Hommage, aber wo die sein soll, weiß man auch nicht.
Genau. Das andere eine Reaktion von auf einen 30 Jahre lang vergangenen Krieg. Das dritte eine Meditation über ein Gedicht von Emily Dickinson und das letzte ein säkularisiertes Glaubensbekenntnis. Ja, und trotzdem irgendwie ja doch ein wiedererkennbares Hörerlebnis. Das finde ich immer spannend, wenn jemand wirklich Avantgarde macht, aber trotzdem, egal in welcher Minute dieser EP du reinschalten würdest, du würdest es sofort erkennen. Das ist so ein ganz spezieller Sound, auch wenn er sehr viel damit wie du schon sagst, mit Texturen so experimentiert. Ich finde, dieser Sound der E-Gitarre, den erkennt man ganz schnell wieder, wenn man sich das einmal durchgehört hat. Das ist spannend. Und ich habe dem eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich finde, wenn man sich darauf einlässt, bekommt man da eine Menge Schätze zu hören, eine Menge interessanter Ideen und ja, ein bisschen mehr Licht im Dunkeln, um das mal nochmal aufzugreifen. Also er bringt das Konzept gibt das schon her. Also da kommt immer wieder irgendwas zum Vorschein, ohne jetzt auf Melodien und irgendwie wiederkehrende Dinge zu setzen, sondern einfach durch Atmosphäre. Das funktioniert richtig gut.
Absolut. Und auch hier werden ja im Grunde genommen wieder, alleine schon durch die ganze Idee, die dahinter steckt bei dem jeweiligen Stück, auch hier werden ja wieder eher Stimmungen erzählt und Dinge erzählt, so, als dass es hier um irgendwie darum geht, guck mal, wie toll ich spielen kann.
Ja, ja. Das ist auch gut, denn da hätte es ja durchaus auch hin abdriften können, ne? Wenn man so einen Mann mit seiner Gitarre, hätte ja durchaus auch ein bisschen Ego-Streichelndes, ich mache mal hier noch dieses Solo und jenes rein, aber
genau.
Das würde das ganze Konzept brechen, das macht er nicht und das ist auch gut so.
Absolut.
Und weil das wirklich ganz frisch gerade erschienen ist, müssen wir es auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft oder rennt.
Ja, ich finde sowas großartig, das rennt.
Sehr gut. Kann ich mich nur anschließen, das ist wirklich mal wieder was richtig Neues, das muss rennen.
Absolut.
Wunderbar. Dann kommen wir jetzt zu unserem philosophischen Thema und wir kommen zu der Bedeutung kleiner Dinge. Das mag ich ja besonders gerne, muss ehrlich sagen, wir sind gleich, jetzt wollte ich schon sagen 200, das stimmt natürlich nicht, mehrere Filme und Bücher eingefallen, bei denen es um die Bedeutung kleiner Dinge geht. Ich glaube, das ist was, was wir im Leben häufig vergessen und was deswegen gerne ein Thema von Kunst ist. Denn gleichzeitig in dieser Zeit leben wir in einer Zeit großer Krisen. Ne? Klimawandel, Kriege, geopolitische Verschiebungen, die permanente Beschleunigung durch digitale Medien. Einiges davon ist nicht neu, aber was wir als Menschen sehr gut können, ist über die großen Krisen hinweg die kleinen Dinge zu vergessen. Und das ist schade, weil die kleinen Dinge uns nicht nur Freude machen, sondern im Grunde unsere geistige Gesundheit retten. Ich würde das mal so ganz dramatisch ausdrücken. Und es gibt deshalb natürlich auch eine Menge philosophische Traditionen, die genau das betonen. Die Bedeutung des Kleinen, des Unscheinbaren, des Alltäglichen, was uns zu dem macht, was wir sind. Da bin ich dann ganz schnell direkt bei der Stoa gewesen und bei Epiktet, denn für den lag die Freiheit des Menschen nicht darin, jetzt irgendwie die großen äußeren Umstände zu kontrollieren, sondern, das ist ja der ganze Kern der Sache, darin eben die eigene Haltung im Alltag zu meistern, also die ganz kleinen Dinge zu meistern. Wie gehe ich, keine Ahnung, wie gehe ich mit meinen Kindern um? Wie verhalte ich mich, wenn mich jemand beleidigt? Wie bleibe ich ruhig, wenn irgendjemand mir was Böses tut? Das sind so ganz kleine Dinge, aber diese Dinge zu meistern machen ganz, ganz großen Unterschied im Leben und einen wiederum dann fähig, größere Dinge zu tun, an denen man sonst vielleicht, an die man vielleicht sonst gar nicht rankäme, wenn man schon an den kleinen Dingen scheitert. Dazu gibt es auch dieses wunderschöne, ich glaube, es ist ein finnisches Sprichwort, dass Menschen nicht über Berge stolpern, sondern über Kieselsteine. Ich weiß gar nicht, ob es dazu eine deutsche Übersetzung gibt, aber ich fand immer dieses Bild so schön. Muss ich gleich dran denken. Und wir wären nicht die Feuilletöne, wenn wir nicht auch über Hannah Arendt und über Albert Camus sprechen würden. Sogar Spinoza können wir direkt noch mit reinnehmen. Hannah Arendt spricht ja viel über das Handeln im Alltäglichen. In der Vita Activa unterscheidet sie zwischen Arbeit, Herstellen und Handeln. Darüber haben wir in dieser Sendung schon oft gesprochen. Und gerade dieses Handeln, das ich dann gerne auch in den alltäglichen Gesten zwischen Menschen vollziehen kann, ist der Ort, an dem sich die eigentliche Politik ereignet. Das heißt, auch hier die kleinen Dinge sind wichtig für das Große. Nicht nur die große Rede vor dem Parlament, sondern eben auch das kleine Gespräch in der Nachbarschaft. Die Geste der Hilfsbereitschaft oder das gemeinsame Handeln im Kleinen, das dann groß werden kann. Das hat einfach wirklich eine konstitutive Bedeutung für alles das, was unser menschliches Miteinander überhaupt ausmacht. Und gut, für jemanden, der über Sisyphos geschrieben hat als glücklichen Menschen, brauchen wir eigentlich gar nicht anfangen, warum kleine Dinge wichtig sind, weil da bleiben dann eigentlich nur noch die kleinen Dinge, wenn man jeden Tag den schweren Stein den Berg hochrollt. Ich glaube, da müssen wir gar nicht mehr ausholen. Ich bin sehr gespannt, ob du auch Spinoza mit in deine kleine Philosophie-Show aufgenommen hast heute, als ausgewiesener Spinoza-Spezialist. Der fiel mir noch ein. Ansonsten super wichtiges Thema, aber können wir damit heute auch die Welt retten?
Nee, die Welt können wir damit nicht retten. Aber das, ob Spinoza damit die Welt gerettet hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er ja immer von den Partikeln gesprochen, den kleinsten Teilen. Die heißen bei Leibniz dann Monaden.
Monaden, spannendes Wort, ja.
Ja, ja. Bei Leibniz war das so, dass diese Monaden sozusagen so eine Art Eigenleben hatten, denen irgendwie sowas Göttliches innewohnt, so. Das war bei Spinoza ja nicht so. Für den waren das einfach die kleinsten Einheiten, die nicht mehr teilbar sind. So, das waren die Partikel. So hat er sich das vorgestellt. Ne? Und nun ist es ja so, dass diese ganze philosophische Geschichte, wenn man sich mal überlegt, das ist ja eine der grundlegenden philosophischen Spannungen überhaupt, so zwischen dem Einzelnen und dem Ganzen. So zwischen dem Fragment und ja allem, was es gibt. Ne? Was eben das sein kann oder die Substanz, wie Spinoza gesagt hat. Die Substanz ist ja dann wieder das Gegenteil von den Partikeln. Die Substanz ist alles. Also er sagt ja, hat ja so schön gesagt, Gott oder die Natur, das ist das, was ich Substanz nenne und so. Und hat damit ja im Grunde genommen sein Leben gefährdet, ne?
Ja.
Das muss man ja schon sagen. Ja, du hast ja schon über Hannah Arendt geredet. Für die ist das natürlich auch sehr wichtig. Für sie ist ja immer so ein bisschen, es menschelt ja immer auch bei Hannah Arendt. Das ist ja das Schöne an der ganzen Geschichte. Ne? Also es geht ja nicht immer nur um Freiheit, es geht ja auch immer um Menschlichkeit und ums Menscheln. Und für Hannah Arendt gibt es ja mehrere Aspekte, die da so eine Rolle spielen. Einmal natürlich diese Natalität, diese Gebürtlichkeit, dieses immer wieder neu beginnen können. Und zwar nicht nur durch die großen Sachen, sondern auch durch die kleinen Sachen. Auch diese kleinen Minisachen sind ja im Grunde Akte der Freiheit. Für Hannah Arendt ist das so. Weil Handeln im Kleinen, da beginnt sozusagen die Freiheit und die Menschlichkeit für Hannah Arendt. Da fängt das an. Im Kleinen. Und wenn wir über das Banale und das Böse sprechen, Da hat sie ja bei Eichmann in Jerusalem oder auch über die Revolution, das sind ja zwei Werke, die sie geschrieben hat, gezeigt, wie banal das Böse ist, weil umgekehrt wird ja ein Schuh draus. Wenn wir jetzt sagen, Achtsamkeit für das Kleine, also ein Lächeln, ein Klang, eine Entscheidung, das ist ja der Gegenentwurf zur Banalität des Bösen, weil man dann ja wieder anfängt, die anderen mitzudenken und das reflektiert, was man ja nicht macht, wenn man banal ist und böse ist. Nicht wahr?
Und alles der großen Ideologie unterordnet.
So nämlich, ganz genau. Und deswegen ist für Hannah Arendt dieses Zwischenmenschliche so wichtig. Weil Arendt sieht ihr Macht nicht als Gewalt, wie wir wissen, sondern als gemeinsames Handeln. Selbst in kleinen Gesten. Und das ist für Hannah Arendt sehr viel wichtiger. Also wenn Macht missbraucht wird hingegen, das ist dann für Hannah Arendt Gewalt. Da fängt Gewalt an. So. Ja, und für Camus, da brauchen wir tatsächlich gar nicht drüber reden. Das ist klar, das hat existenzielle Bedeutung. Für Camus ist es so, dass wir ja mit der Absurdität des Lebens, mit der wir uns umgeben, nicht durch große Ideologien, sondern durch konkrete Erfahrungen, durch sinnliche Erfahrungen durchs Leben gehen sollten. Und das kennen wir vom Mythos des Sisyphus, der ja so glücklich ist, weil er, obwohl er diesen Berg eben, ne, so diesen Stein hinaufrollt, dem Berg. Und da geht es halt um den Prozess und nicht ums Ziel. Und deswegen ist er eben im Auge von Camus eben so glücklich, dieser Sisyphos. Und wenn wir uns eben die Revolte angucken, der Mensch in der Revolte, dann ist es eben auch die Revolte des Alltags. Weil der Mensch in der Revolte muss ja nicht immer nur gegen die großen Sachen kämpfen, sondern die wahre Revolte liegt ja nicht in den großen Umstürzen, das ist ja sowieso nichts für Camus, da war ja eh kein Freund von, sondern in kleinen Akten der Integrität. Ein ehrliches Wort, ein Moment der Stille, ein Klang, der Widerstand leistet, gegen Gleichgültigkeit. Also im Grunde ähnlich wie Hannah Arendt. Gleichgültigkeit ist banal. Dann deckst du die anderen ja nicht mehr mit. Das ist dann banal. In dem Moment, wo du die anderen mitdenkst, kannst du nicht mehr böse sein. Das geht gar nicht. Weil ja dann Empathie von dir Besitz ergreift. In dem Moment. Und Besitz ergriffen hat ja schon. Nicht wahr? Das musst du ja erstmal abschalten. Oder nicht leisten. Wollen. Können. Wie auch immer. Nicht wahr? Ja, und für Camus ist sehr viel, sehr sinnlich und sehr konkret. Alles, was im Hier und Jetzt passiert. Nicht sei es nun die Sonne auf der Haut oder Geschmack von Wasser oder Klang eines Instruments. Das sind Momente der Klarheit in einer absurden Welt für Camus. Und auch Kant ist in diesem Zusammenhang sehr wichtig, weil kategorischer Imperativ hin oder her, aber dieses ganze Handeln nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde und so weiter und so fort, dies, das, Ananas. Aber da geht es natürlich auch um die Kleinigkeiten und nicht um die Großigkeiten. Ne? Kant war auch kein Freund davon, immer alles groß, nur groß zu denken, sondern Kant hat auch immer gesagt, du musst dich gegenüber nicht nur anderen Menschen, sondern gegenüber anderen Wesen, eigentlich im Grunde genommen sogar gegenüber Gegenständen vernünftig verhalten. Ja. Weil du dich sonst vor dir selber lächerlich machst.
Ja, wie schön.
Du desavouierst dich.
Da sind Kant und ich uns einig. Mein Leben lang habe ich Leuten gesagt, sie sollen in Videospielen nicht alles so schlecht behandeln.
Genau. Er meint damit aber auch zum Beispiel nicht das Pad durch die Gegend zu werfen oder
ja. Ne?
So.
Ja, sich um seine Sachen zu kümmern. Also Sachen, Lebewesen, Menschen, alles um uns rum. Ja, bin ich völlig bei
genau.
Ihm.
So ist das. Und eben auch, wenn wir über das Erhabene im Kleinen reden, also Kritik der Urteilskraft, das war ja die dritte Geschichte, die er geschrieben hat, nach Kritik der reinen Vernunft und der praktischen Vernunft. Auch das Kleine kann erhaben sein. Auch das Kleine kann uns an die Unendlichkeit erinnern. Es gibt aber Kant so den Unterschied zwischen Schönem, also harmonisch angenehm, und Erhabenem, überwältigend unendlich. So. Und es können auch die kleinen Dinge sein, die uns eben wie entzücken und daran erinnern, dass alles unendlich ist. Oder es uns sogar aufzeigen.
Absolut. Also wenn ich an Erhaben denke, das sind ja häufig irgendwelche relativen Kleinigkeiten oder zumindest Alltäglichkeiten, vielleicht in der Natur, irgendein schönes Wetter, irgendein, keine Ahnung, morgens in der Dämmerung einem Reh begegnen. Das ist erhaben, aber es ist ja eigentlich was total, also, ne? Was Kleines, was ganz Kurzes.
Ja, aber was Schönes halt, ja. Nicht wahr? Und für Kant ist ja die Vernunft das Vermögen, das Kleine in großen Zusammenhang zu stellen. Also fangen wir bei dem Kleinen an, nicht? Das Kleine kann man nicht wegnehmen, das geht nicht, das gehört dazu. Bei allen, wie wir bis jetzt besprochen haben und immer wieder besprechen. Womit wir bei Henri Bergson wären, der ist natürlich prädestiniert, ne? Also für ihn gibt es ja wirklich, für Bergson ist das Kleine die reine Dauer, also Durée réelle. Ein Moment des Werdens, der sich der rationalen Analyse komplett entzieht. Die Bedeutung liegt nicht im Ding selbst, sondern in der Erfahrung von eben diesem. Das ist für ihn ja ganz wichtig, dass so dieses, dass die Zeit so fließt. Also Bergson argumentiert ja in seinem Essay L'évolution créatrice, dass die wahre Zeit nicht aus diskreten Momenten besteht, sondern, oder aus konkreten Momenten, sondern aus einem kontinuierlichen Fluss. Alles ist Werden, nichts ist fest, nichts bleibt, alles ist Werden, alles verändert sich stetig, nicht? So, und er ist halt einer, der die Intuition als Zugang zur Wahrheit gerne nutzt, also weil er diese Lehre, die reine Lehre der Vernunft ablehnt, die ja so über die Welt immer so in kleine Teile zerlegt, stattdessen plädiert er für Intuition, ein direktes, ganzheitliches Erfassen der Realität. Das ist so ein bisschen Phänomenologie, nicht? So ein bisschen in der Husserl-Tradition. Das Leben ist für ihn insgesamt als solches eine Schöpfung, weil es die ganze Zeit kreativ ist. Also für Bergson ist das Leben ein komplett kreativer Prozess für das Kleine und das Große. Und das Kleine ist der Ort, an dem diese Kreativität sichtbar wird. Das sind die Momente der Schöpfung, diese kleinen Sachen. Das ist für Bergson so wichtig. Und Heidegger hat mal gesagt, dass wir, genau wie, ein bisschen ähnlich wie Bergson, dass wir, dass das Ding nicht nur einfach ein Ding ist, sondern, und wir das ja auch nicht nur einfach als Ding wahrnehmen, sondern das macht ja auch was mit uns.
Das steht immer in Relation zu allem.
Ja. Genau. Kant. Heidegger hat das natürlich wieder typisch heideggerisch formuliert: Das Ding dingt. Das ist ja wirklich, also, wo man wirklich denkt, ja, genau. So machen wir das. Er hat natürlich recht, aber es hört sich drollig an.
Es klingt, als hätte er das Verb zu schnicken erfunden. Das heißt nämlich tatsächlich, die Schnecke schnickt.
Ach, guck. Ja, er hat ja ganz merkwürdige Begriffe in seinen ganzen Sachen immer gehabt. Insofern, ja, das Ding dingt. Und gerade die kleinen Dinge dingen. Nicht? So ist das. Ob nun auch das kommende Ding dingt, ich denke schon, und zwar ganz gewaltig sogar, werden wir jetzt mal unter die Lupe nehmen. Und in diesem Zusammenhang würde ich sagen, Bier?
Bier.
Bier. So. Wir sind in Neumarkt, und zwar bei der Neumarkter Neumarkter Lamsbräu, bioalkoholfrei. Gibt es seit 1628 die Brauerei, ist seit rund 200 Jahren im Besitz der Familie Ernstberger und seit mehr als 40 Jahren bereits nachhaltig unterwegs. Die haben auch ein klares Ziel vor Augen, es geht um eine enkeltaugliche Zukunft, in der der ökologische Landbau Standard ist.
Sehr schön, unterstützenswert.
Ja. Absolut, total unterstützenswert, dass wir die noch nicht probiert haben. Ja, wie der Name schon sagt, befindet sich das Ganze in Neumarkt in der Oberpfalz. Und das ist ein Ort, der so circa 50 Kilometer südostlich von Nürnberg liegt. So zwischen Nürnberg, Regensburg und Ingolstadt, so, also im Bundesland Bayern, nicht? So. Seit über 25 Jahren setzt die Brauerei Maßstäbe in Sachen Umweltschutz, ist aktives Mitglied im Verband der Klimaschutzunternehmen. Und das wissenschaftliche Ziel, was sie sich selbst gesetzt haben, ist, die CO2-Emission gemäß 1,5-Grad-Ziel bis 2030 um 42% zu reduzieren. Basisjahr ist das Jahr 2020. So. Es handelt sich also um ein alkoholfreies Pilz. Wir haben es zu tun mit 7,7 Grad Plato. Mit weniger als 0,5 Alkoholvolumenprozenten, wie viel Hopfenbittere, weiß ich nicht. Wir haben es mit natürlichem Mineralwasser zu tun, So hoch ist der Standard, dass sie das Mineralwasser nennen dürfen. Ist kein Brauwasser, das ist sogar Mineralwasser, weil sie diese Kriterien erfüllen. Wir haben es mit Gerstenmalz, Doldenhopfen aus biologischem Anbau zu tun und Gärungskohlensäure. Was ist Doldenhopfen? Doldenhopfen ist also nicht Hopfen oder Hopfenextrakt, schon gar nicht. Hopfenextrakt sind ja so Pellets. Und Hopfen wird heute ja auch nicht mehr so in diesen Dolden geliefert, sondern in so, ja, abgepackten, getrockneten Gedöns, ne? Und in diesem Fall handelt es sich um diese grünen Dolden, die hier verarbeitet werden. Tatsächlich. Die treiben hier schon Aufwand. Und natürlich das Ganze aus biologischem Anbau, ne? So. Flasche ist genial, ist ähnlich wie Einbecker.
Mhm. Perfekt.
Nur noch längerer Hals. So, dann gießen wir das Ganze mal ins Gläslein, nicht? So. Ah, es ist sehr hell.
Mhm. Das würde ich als strohgelben Bernstein bezeichnen.
Ja, sehr heller Bernstein.
Ja, das leuchtet schon fast, das ist so hell. Also.
Ja.
Ja. So. Und relativ stabiler Schaum, ist auch schön.
Ja, allerdings muss man sagen, oh ja, das ist Flensburger hell. Das ist sehr hell. Spannend. Der Schaum ist wirklich stabil.
Mhm.
Und es riecht, muss ich sagen, fantastisch.
Das ist wahr. Ja, es ist gleichzeitig so malzig süß, aber auch irgendwie blumig und ein bisschen herb auch. Also.
Ja, stimmt. Ein bisschen Blumenwiese, aber auch brotig und fruchtig. Aber nicht so zitrusknallig fruchtig, sondern, ja, so Zitrusfrucht schon, aber so ein bisschen reifere Früchte, würde ich sagen.
Mhm.
Ist noch irgendwas drin? So ein bisschen gerstig natürlich, klar, Gerstenmalz, ne?
Mhm.
So ein ganz klein bisschen Bauernhof, finde ich sogar.
Bauernhof, ja.
Das ist spannend. Wirklich schön. Die Flasche ist echt toll. Und dieses Lamm da vorne drauf, die haben eine großartige, genau, die Dolden sieht man übrigens unten auf dem Emblem, da auf dem Label. Das ist das, was die verarbeiten und nicht irgendwas industriell hergestellt ist. Und sowohl das Gerstenmalz als auch der Doldenhopfen, als auch, ja genau, ist alles aus biologischem Anbau. Schon großartig. Ich glaube, von dem müssen wir mal ein paar Sachen mehr probieren.
Mhm, bin ich sofort dabei.
Also, das scheint ja, und ich krieg die ja hier oben, die Sachen.
Sehr gut, ja, ich muss auch mal Ausschau halten, wieder nach einem vernünftigen Händler, der hier mal ein paar andere Sachen hat.
Ja, unser Feinkostladen, der zweistöckige, ist ja zurzeit wegen Brandschaden geschlossen. Aber sobald er wieder geöffnet hat, werde ich mich da, glaube ich, mal, wenn das jetzt auch so schmeckt, wie es riecht, ne? Also da kann ja nicht mehr viel schief gehen. Ich bin sehr gespannt. Wirklich.
Ja, dann müssen wir die Spannung auch wieder auflösen.
Ja, absolut. Dann Prost.
Prost.
Oh, das ist aber. Hui, da ist aber eine schöne Hopfenbittere drin.
Ja, also sehr frisch, schön, also spritzig irgendwie.
Absolut.
Aber schön ausgeglichen und rund irgendwie alles. Ich kann auch gar nicht alles benennen, aber es ist so schön. Ja. Auch wieder herb, malzig, brotig.
Ja. Ja. Fruchtig.
Fruchtig. Ja, und hinten raus ein bisschen bitter, aber ganz, ganz angenehm.
Ja, total angenehm, aber die Bittere ist auf jeden Fall spürbar. Die ist präsent. Sehr schön.
Tja, also der Bio-Hopfen kann auf jeden Fall was.
Der kann was.
Das ist echt spannend für ein alkoholfreies Bier, dass man so, so voll und rund schmecken kann. Das ist schon gut gemacht.
Lustig. Die haben eine tolle Homepage. Da spielt das Lamm auch eine große Rolle. Kann man auch mal empfehlen. Ja, das ist schon schön. Tolle Flasche, tolle Präsentation. Das gehört ja auch immer ein bisschen dazu. Ach, also das ist doch herrlich. Schmeckt mir tatsächlich auch sehr.
Mhm. Mir auch.
Ist ja fast schon so ein bisschen, das ist ja interessant. Dieses brotige, gerstige, blumige, reiffruchtige, und dann diese Hopfenbittere. Und dann so ein bisschen Nimm zwei oder irgendwas, ich weiß auch nicht.
Da war ich jetzt noch nicht, aber vielleicht so, ja, so ein bisschen Apfelsine.
Und dieser Hauch vom Bauernhof gefällt mir so gut. Das erinnert mich so an die Single-Malt-Zeit.
Oh, ja. Oh, Digga.
Ja. Ich habe noch so viele Single-Malts hier, ey.
Ja, das ist schwer leer zu kriegen, wenn man so viele Probierflaschen da hatte.
Das ist echt. Die werde ich in meinem Leben nicht mehr wegkriegen.
Ah. Weil die Kollegen glücklich machen oder so.
Tja. Sind ja halt auch so viele offen, ne? Das ist ja das Problem.
Mhm. Ja, halten sich ja auch nicht ewig, wenn auch lange, aber.
Oh doch, die halten sich schon ziemlich lange. Also, die können sich schon Jahrzehnte halten.
Oder halt mal eine leckere Soße machen mit Whisky.
Habe ich auch schon gedacht, ja. Habe ich auch schon gedacht.
Ich meine, wann sonst traut man sich auch den teuren Whisky mal in eine Soße zu stecken? Der ist ja durchaus auch in der Lage, da lecker zu sein.
Durchaus. Durchaus. Ja, genau wie dieses Bier. Ich bin begeistert.
Ja, ja, das passt auch, glaube ich, zu allem. Also ist wirklich.
Ich bin hingerissen. Mhm. Ich finde den Spruch hier sehr schön auch. Gemeinsam mit dir und über 180 Bio-Brauern machen wir Verantwortung und Genuss trinkbar. Auf uns. Finde ich schön. Gefällt mir. Und zum Glück kein ESO-Kram.
Ja, das ist gut.
Und Wissenschaft, das ist gut. Schließt sich auch aus.
Ja, ökologische Nachhaltigkeit ist keine Romantik, sondern absolut notwendig.
So ist es. So ist es. Ja, was machen wir mit diesem Bier?
Boah, ich bin eigentlich sehr gewillt, ihm eine 6 zu geben, ehrlich gesagt. Also 6 von 7. Mhm. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Also überhaupt nichts dran kaputt. Einfach nur lecker, erstaunlich rund. Ja, wow. Alles dran, ja, oder? Was man braucht. Ja.
Boah, ich glaube, die machen auch Weizen und so.
Da haben wir was vor uns.
Nun gut, wie auch immer. Ja, also ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich gebe dem auch 6 von 7 Bierpunkten. Feuilletöne-Punkte sozusagen. Und somit haben wir probiert und verkostet das Neumarkter Lamsbräu bioalkoholfrei. Und es gab 6 Punkte von Jenny und 6 Punkte von mir. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung gekommen. Und selbstverständlich haben wir auch das nächste Mal wieder 2 Alben, ein philosophisches Thema und am Ende auch wieder ein Bier, und zwar ein alkoholfreies Bier.
So ist das. Nächste Woche gibt es eine alte Bekannte, nämlich Phoebe Bridgers. Die hat ein neues Album namens Lost Weekend. Ich bin ziemlich sicher, Phoebe Bridgers war schon mal Album des Jahres bei uns vor vielen, vielen Äonen.
Kann durchaus sein. Ist übrigens eine Bekannte von keinem Geringeren als René.
Ah, sehr gut. Oh, da muss man jetzt tief in die Kiste greifen. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn einer von euch noch René kennt, dann wisst ihr Bescheid. Also, dann seid ihr schon
dann wisst ihr Bescheid.
Das ist interessant.
Wie hieß denn der Podcast damals noch, mit dem er mit Jan gemacht hat?
Aha.
Weiß auch keiner mehr, ne?
Du, ich weiß nicht, was ich gestern gegessen habe. Wie soll ich mir den erinnern?
Ja, okay. Ja, gut.
14 Jahre, ja. Gut, ja, gut. Fällt mir bestimmt heute Nacht um
die alten Zeiten auf jeden Fall.
Genau. Guten alten Zeiten, als das Internet noch zum Teil nett war. Das war eine Zeit. Kurz nach dem Like-Button. Egal. Verschwinden wir nicht in Nostalgie, sondern verraten wir noch das zweite Album für nächste Woche. Das ist Hummus Vacuum mit The Art of a Fake Love. Wunderschöner Bandname. Und philosophisch beschäftigen wir uns dann mit der Melancholie. Wunderschönes Thema, bevor wir dann ein alkoholfreies Bier von Distelhäuser verkosten, für alle, die uns im Internet hören.
Sehr schön. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ihr dürft uns gerne kommentieren. Ihr dürft uns auch teilen. Wir würden uns darüber sehr freuen. Das hilft uns sehr. Wo ihr uns kommentiert, ist eigentlich egal. Spotify, Apple Podcast oder bei uns auf der Homepage geht natürlich auch. Oder bei Blue Sky oder bei Mastodon kann man alles machen. Und wenn ihr damit fertig seid, dann ist die Woche um, dann sind wir wieder da. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.